The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 28. Juni.
Mit 14 Jahren fing er als Schiffsjunge an.
Sie kennen diesen Mann, auch wenn Sie vielleicht nicht gleich darauf kommen.
Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann.
Das ist nicht der alte Freddie Quinn, von dem der Song stammt. Es ist Markus Söder.
Und was ein Schiff. Er hielt die Treue, was keiner begriff.
Der bayerische Ministerpräsident hatte am Abend mit seinen Sangeskünsten bei Inas Nacht seinen Auftritt.
Ich fand den Strauß geil. Ich fand den Strauß super.
Inas Nacht ist eine beliebte ARD-Talkshow. In einer Hamburger Kneipe lädt die Gastgeberin Ina Müller prominente Menschen ein und es wird gelacht, gequatscht und gesungen. Für den Polit-Showman Markus Söder offenbar kein Problem.
Aber ließ sie nicht
Hut ab. Wenn Politiker singen, kann das viele Punkte bringen oder auch tierisch nach hinten losgehen. Andrea Nahles von der SPD, damals Opposition, stimmte 2012 im Bundestag die Pippi-Langstrumpf-Hymne an als satirische Kritik an der Regierung. Das fanden manche frech und mutig, andere fanden es schrill.
Da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Jürgen Rüttgers war 2010 im Wahlkampfmodus und griff tief in die Liederkiste. In Nordrhein-Westfalen standen die Landtagswahlen an und Rüttgers war CDU-Spitzenkandidat. Beim Aachener Karnevalsverein trat er auf die Bühne und stimmte seine Version von YMCA an. Beim Karneval ist sowas erlaubt.
Helauer Lauf und Guttag von Soest bis Mönchengladbach. Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Zeppelin an der Spree finde ich nicht so okay, wie das Land zwischen Rhein und Ruhr. Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind
geholfen
so
hat es dem Wahlkämpfer Rüttgers nicht. Seine CDU verlor im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl über 10%. Hannelore Kraft von der SPD wurde Ministerpräsidentin. Auch die Grünen haben es schon mit Sangeskunst versucht. In einem Werbespot für die letzte Bundestagswahl dichteten sie ein altes Volkslied um.
Ein schönes Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen.
In dieser Zeit.
Dabei entstand ein kitschiges Wahlkampflied mit dem Titel »Ein schöner Land«. Gesungen wurde es von, Zitat, 20 Unterstützerinnen und Unterstützern. Man erkennt im Spot unter anderem Sarah Wiener, Österreicherin, Köchin und zeitweise selbst Grünen-Politikerin.
Und meine Farm.
Am Ende des Spots zeigen sich Annalena Baerbock und Robert Habeck, beide singen aber nicht. Das Video kam damals nicht gut an. Komiker Jan Böhmermann fragte bei Twitter, vielleicht wollen die Grünen gar nicht gewählt werden.
Den Aufbruch leben. Wir sind bereit.
Auch der ehemalige Präsident von Venezuela, Hugo Chavez, regierte singend. Er stimmte im Abend gerne heimische Lieder an, wann immer es passte. 2009 redete er vor den Vereinten Nationen und forderte Frieden in der Welt. Er sang am Ende, lasst uns ein kleines bisschen besser und ein bisschen weniger egoistisch sein.
Seamos un tiling mejores y un poco menos egoístas. Saludos.
Barack Obama stimmte ebenfalls im Amt als US-Präsident gerne mal ein Lied an. 2012 redete er für eine Spendengala im berühmten Apollo Theater in Harlem in New York. Auf dieser legendären Bühne hatte auch schon die Soul-Legende Al Green gesungen.
Reverend Al Green was here.
Und dann stimmte der Präsident einen der großen Hits von Al Green an. Kurz, aber eindrucksvoll.
So in love with you.
Fazit. Man gewinnt mit Singen nicht die Wahl, aber die Aufmerksamkeit der Menschen, manchmal sogar die Herzen. Und es bereichert die Politik mit ein bisschen Leichtigkeit. Und das hat noch keinem geschadet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Heute Nacht trafen sich Joe Biden und Donald Trump zum großen TV-Duell. Gleich die Analyse von Gabor Steingart, der sich das für Sie heute Nacht angesehen hat. Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen von Nike. Wir freuen uns für einen ehrlichen Finder und lernen eine große Schwäche von künstlicher Intelligenz kennen.
We want to welcome our viewers in the United States and around the world to our studios in Atlanta. This is the CNN Presidential Debate.
Das war eine sehr wichtige Nacht für die amerikanische Politik. Joe Biden hat Donald Trump zum TV-Duell getroffen in Atlanta, Georgia. CNN hat das Ganze ausgerichtet und Gabor Steingart hat sich das Ganze für Sie angeschaut. Gabor, bitte deinen Bericht von heute Nacht.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, die beiden Kandidaten sahen wirklich finster aus, als sie ins Studio kamen. Kein Handshake, keine Begrüßung des anderen. Beide wirkten wächsern mit versteinertem Blick. Das Ganze hatte mehr von einer Beerdigung als von einem Duell. Und dann starteten die beiden CNN-Journalisten mit ihren Fragen, zu Beginn mit der Inflation.
President Biden, inflation has slowed, but prices remain high. Since you took office, the price of essentials has increased.
Ein heiserer, ein leiser Joe Biden startete über die Inflation zu sprechen. Es klang wie auswendig gelernt, runtergespult, wie programmiert.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again. And that's exactly what we began to do.
Donald Trump wirkte deutlich prononcierter. Er machte den dynamischen Trump und lobte die ach so goldene Wirtschaft, die er doch dem Joe Biden vererbt habe.
I gave you the largest tax cut in history. I also gave you the largest regulation cut in history. That's why we had all the jobs. And the jobs went down and then they bounced back. And he's taking credit for bounce back jobs. You can't do that. He also said he inherited 9% inflation. No, he inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Und dann zeichnete Trump das Bild einer USA, die unter seinem Nachfolger ein dritte Weltland geworden sei. Diese Linie verfolgte er während des ganzen Duells nach der vermeintlichen Blütezeit unter ihm. Trump sei unter Biden das Land nur noch ein Schatten seiner selbst.
All of the things he's done, we've become like a third world nation and it's a shame. The damage he's done to our country, and I'd love to ask him and Will why he allowed millions of people to come in here from prisons, jails and mental institutions to come into our country and destroy our country.
Das Thema Migration war damit gesetzt, keine Überraschung. Die oft illegale Einwanderung über die südliche amerikanische Grenze bleibt also das Reizthema im Wahlkampf. Zuletzt hatte sich die Lage ja etwas entspannt nach bis zu 300.000 Grenzübertritten am Ende vergangenen Jahres. Biden hatte kürzlich eine Art Obergrenze für Migranten eingezogen und rechnete jetzt vor, er habe die Einwanderung um 40% gesenkt.
I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. It's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
Trump ging auf solche Zahlen gar nicht ein, sondern schoss wie gewohnt seine Salven ab über die vermeintliche Bedrohung durch unkontrollierte Migration. Einfaches Spiel für ihn, den Text kennt er seit Jahren. Wie ein Staatsschauspieler ging es jetzt nur noch um die glaubwürdige Interpretation des selbstverfassten Textes.
People are coming in and they're killing our citizens at a level that we've never seen. We call it migrant crime. I call it Biden migrant crime.
Neben Wirtschaft, Migration und dem Reizthema Abtreibung ging es in dem Duell vor allem auch um militärische Fragen. Beide stellten sich da als Fürsprecher der Soldaten des Militärs. Und beide warfen dem jeweils anderen vor, als militärischer Führer versagt zu haben. Zum Krieg in der Ukraine behauptete Trump, unter einem respektierten US-Präsidenten, damit meinte er sich, hätte Putin es nie gewagt, die Ukraine anzugreifen.
As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, the president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine. A lot of people are dead right now, much more than people know. You know, they talk about numbers. You can double those numbers, maybe triple those numbers.
Biden wollte offenbar entgegnen, Trump habe doch Putin selbst persönlich angefeuert, diesen Krieg zu führen mit dem Satz, do whatever you want. Aber er, Biden, sagte fälschlicherweise statt Putin immer wieder Trump.
We found ourselves in a situation where, if you take a look at what Trump did in Ukraine, this guy told Trump, do whatever you want and do whatever you want. And that's exactly what Trump did.
Natürlich ging es auch um die zahlreichen Gerichtsprozesse, mit denen Trump zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat. Biden stellte ihn in die Ecke als Kriminellen, der vor Gericht steht wegen seiner Affäre mit einer Pornodarstellerin, der er Schweigegeld gezahlt habe. Trump wehrte sich gegen die Vorwürfe. Ein Ping-Pong der Anschuldigung begann. Was wahr ist und was Lüge ist, das konnte man an dieser Stelle des Duells als Zuschauer auf gar keinen Fall erkennen. Die Journalisten griffen auch hier an keiner Stelle ordnend ein.
How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat.
Give me a minute, sir.
I didn't have sex with a porn star, number one. Number two, that was a case that was started and moved. They moved a high-ranking official, a DOJ, into the Manhattan DA's office to start that case. That case is going to be appealed and won. We had a very terrible judge, a horrible judge, Democrat.
Soweit die Ebene der Worte, der gesagten Anschuldigungen, der Behauptungen, der Wahrheiten, Unwahrheiten, der eingeübten Monologe. Aber es gab heute Nacht eine zweite Ebene, die viel wichtiger ist und die jeder Amerikaner, jede Amerikanerin sehen und hören konnte. Dieser Joe Biden, 81 Jahre alt, ist nicht fit für 4 weitere Jahre als Präsident. Er wirkte wächsern, maskenhaft, leblos, das Gesicht stellenweise wie eingefroren. Zu sehen war nicht ein alter, sondern ein sehr alter Mann, der um Worte rang, um Haltung. Er nuschelte, er hustete, er verstolperte sich, er kam nicht zum Punkt, er meanderte monoton vor sich hin. Präsidial war da nichts an diesem Auftritt. Das vorherrschende Gefühl ihm gegenüber war nicht Respekt, sondern Mitleid. Man hat sich heute Nacht bei diesem Duell nicht gefragt, wie hält dieser Mann die nächste Amtszeit im Weißen Haus durch. Man fragte sich, wie verdammt hält er überhaupt diese Debatte durch? Und Trump war deutlich vitaler. Die 4 Jahre auf der Oppositionsbank haben seinem Energielevel zumindest mal nicht geschadet. Er war eigentlich wie immer, er war deutlich, aggressiv, unsympathisch und vor allem das, unversöhnlich. Fazit, die Amerikaner sind um diese Wahl nicht zu beneiden. Von diesen beiden Männern gehört eigentlich keiner ins Weiße Haus. Der eine gehört aufs Sofa und der andere in eine Talkshow maximal. Und wenn die Demokraten nicht von allen guten Geistern verlassen sind, dann werden sie jetzt noch 2-mal schlafen und dann Joe Biden zurückziehen. Noch ist Joe Biden nicht nominiert. Der Krönungsparteitag ist erst für August terminiert. Das ist dann allerdings die letzte Ausfahrt vor einer ansonsten absehbaren Niederlage.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da wird immer noch diskutiert, wie realistisch der Vorstoß von Bundeskanzler Olaf Scholz ist, schwerkriminelle Asylbewerber und islamistische Gefährder nach Afghanistan abzuschieben. Im aktuellen Pioneer-Podcast Hauptstadt – Das Briefing mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus spricht Carina mit Ricarda Lang. Sie ist die Vorsitzende der Grünen. Es geht um die Aufarbeitung des schlechten Wahlergebnisses bei der Europawahl, wen sich die Grünen ihnen von der CDU als Kanzlerkandidaten wünschen, aber eben auch um das Thema Abschiebungen. Und wollen wir mal so sagen, mit dem grünen Koalitionspartner dürfte das Vorhaben von Olaf Scholz schwierig werden.
Für mich ist aber klar, was ein Riesenfehler wäre, wenn wir jetzt aus dieser Debatte heraus im Zweifelsfall die Taliban stärken, also eine islamistische Terrormiliz. Die haben sehr klar gesagt, jede Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, gibt es nur bei Gesprächen direkt mit der Taliban und bei finanzieller Unterstützung. Und das ist für uns als Partei ganz klar, das kann nicht der Weg sein, dass wir jetzt diplomatische Beziehungen mit der Taliban aufnehmen und im Zweifelsfall sogar die Taliban finanziell unterstützen. Das wäre ein Riesenfehler, ein Rückschritt im internationalen Kampf gegen Islamismus, und dieser Kampf bleibt wichtig in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt.
Hauptstadt, das Briefing mit Carina Mösbauer und Jörg Thaddäus, unter anderem auch mit einer tiefgehenden Analyse der AfD kurz vor dem Parteitag am Wochenende und aktuellen Updates zu den Haushaltsberatungen. Zu finden über den Link in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Quartalszahlen von Nike und Anne Schwed hat für uns einen Blick in die Bücher geworfen. Guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea. Ja, Nike ist echt pessimistisch, was die Zukunft betrifft und macht sich auf Umsatzeinbrüche gefasst. Im laufenden Quartal werde das Geschäft um etwa 10% schrumpfen. Fürs ganze Jahr wird es wohl ein mittleres einstelliges Umsatzminus. Was interessant ist, weil das Jahr ja eigentlich große Sportereignisse hat, wie die Fußball-EM und die Olympischen Spiele. Das Problem ist, dass Nike vor allem in den USA mit einer starken, hippen neuen Konkurrenz zu kämpfen hat. Auch Adidas hat sehr starke Produkte im Vergleich. Im abgelaufenen Quartal war der Umsatz auch schon leicht zurückgegangen und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Es gab aber auch was Positives. Nike konnte dank massiver Sparmaßnahmen den Gewinn im vierten Quartal um 45% steigern verglichen mit dem Vorjahresquartal. Nike hatte sich aber insgesamt mehr erhofft, mit seiner Strategie mehr Umsätze über die eigenen Läden und den Online-Shop zu machen. Die Anleger waren echt enttäuscht und schickten die Nike-Aktie nachbörsig um 12,4% ins Minus.
Auch die Apothekenkette Walgreens hat neue Zahlen herausgebracht. Das Unternehmen steckte ja zuletzt in Turbulenzen, Anne.
Ja, auch da sieht's echt nicht gut aus. Das Unternehmen senkte ebenfalls seine Gewinnprognose. Außerdem sollen weitere Filialen in den USA geschlossen werden. Offenbar werden ein Viertel aller Standorte in den USA überprüft. Als Grund wurde ein schwieriges operatives Umfeld genannt. Walgreens leidet unter der angespannten Lage auf dem Einzelhandelsmarkt. Die Konsumenten halten sich wegen der hohen Inflation bei nicht notwendigen Gesundheitsprodukten zurück. Vom Vorstand hieß es, das werde ein Punkt angekommen sein, an dem das derzeitige Apothekenmodell nicht mehr nachhaltig sei. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal zwar um 2,6%, der Gewinn brach aber um 36% ein. Die Anleger waren schockiert, die Aktie fiel um über 22% auf den niedrigsten Stand seit 27 Jahren.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Na, wenn man am McDonald's Drive-Thru versehentlich 260 Chicken Nuggets bestellt, obwohl man doch nur eine Handvoll wollte. Das ist jetzt nämlich zwei Teenagerinnen in den USA passiert.
Hi, what can I make fresh for you today?
Da wurde die Bestellung aber nicht etwa von einem Menschen entgegengenommen, sondern von einer KI. Die hatte da wohl etwas missverstanden. Die beiden Mädels filmten dieses absurde Bestellchaos und posteten es auf TikTok. Das war tatsächlich aber nicht das erste Mal, dass die McDonald's KI für eine böse Überraschung sorgte. In anderen Videos stellt die KI einem Kunden 9 Eistees statt einem in Rechnung. Und ein andermal denkt die KI, dass ein Kunde Speck auf sein Eis will. Es kommt also vielleicht nicht ganz überraschend, dass diese Testphase nach fast 3 Jahren erstmal beendet ist. Diese Vorfälle zeigen einmal wieder, manchmal ist auf den guten alten Menschen vielleicht einfach mehr Verlass.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich Ehrlichkeit tatsächlich auszahlt und manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes. So war es zumindest bei Hajar Al-Ali aus Amsterdam. Der 33-Jährige ist obdachlos und eigentlich auf jeden Cent angewiesen. Vergangenen Sonntag fand er aber beim Flaschensammeln ein Portemonnaie. Das war auch noch prall gefüllt, 2.000 Euro und keine Personalien. Jackpot, oder? Hajar hat es sich aber nicht selbst eingesteckt. Nein, er ist damit direkt zur Polizei gegangen, um es dort abzugeben. Dort überreichte man ihm einen Gutschein im Wert von 50 Euro und den silbernen Daumen, eine Auszeichnung für Bürger, die außergewöhnliche Ehrlichkeit zeigen. Die Geschichte endet damit aber noch nicht. Seine gute Tat wurde vor Ort per Video festgehalten und auch auf Social Media geteilt.
Das ist Geld, was ich soeben habe gefunden. De mevrouw politieagent is aan het noteren hoeveel het is en mijn gegevens. Ik heb dit vanochtend gevonden in de trein.
In dem Video sagt er, dass er solche Funde immer bei der Polizei abgeben würde. In kürzester Zeit ging diese Meldung viral. Die Menschen waren berührt von der Selbstlosigkeit eines Mannes, der doch eigentlich selbst nichts hat. Eine Spendenaktion wurde für ihn ins Leben gerufen. Innerhalb nur eines Tages kamen ganze 34.000 Euro zusammen. Hajar ist völlig überwältigt und kann sein Glück kaum fassen, wie er selbst sagt.
Bedankt für alle liebe Berichte, die ich vandaag habe gekregen. Ich habe noch nooit so viele liebe Berichte, noch nooit so viel Liefde in één Tag gekregen, in één Week, in één Maand, in één Jahr. Mein hele Leben echt ist te veel liefde en ik ontvang het graag met mijn hart en mijn ziel. Het doet me hartstikke goed. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel. Ik voel me echt goed.
Mit dem Geld könne er sich nun endlich eine Mietwohnung suchen. Er erhielt außerdem zahlreiche Nachrichten, in denen ihm Arbeit angeboten wurde. So sieht ein gutes Happy End aus. Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. We're not scared to lose it all. Security run through the wall.